Hallo, hier spricht Hajo Danke. Schön, dass du jetzt da bist. Hier gibt es Geschichten, Hörgeschichten. Das Ganze ist ein Experiment direkt aus dem Pott, dem Ruhrpott. Hier gibt's das Leben, mal rasselnd düster und mal zum Lachen, aber immer direkt von mir. Hajo Danke. Ohren auf, es geht los. Gelsenkirchen, Ückendorf, ist ein Pflaster, das seine Geheimnisse gut hütet. Wenn man dort durch die Straßen geht, sieht man die alten Backsteinfassaden der Glashütten und Fabriken, die einst den Weltmarkt beherrscht haben. Ich war gerade dabei, einen alten Werkstattwagen von einem Gelände zu bergen, das früher zur Heheglashütte gehörte. Der neue Besitzer wollte den Keller unter der alten Versandhalle räumen lassen, bevor die Abrissbirne kommt. »Pass auf die Treppe auf, Hajo«, rief mir der Vorarbeiter zu. »Die Stufen haben schon im Ersten Weltkrieg gewackelt.« Ich stieg mit meiner Taschenlampe hinab in die Tiefe. Die Luft war staubig und roch nach kaltem Asphalthell und altem Ruß unten angekommen. Merkte ich schnell, dass dieser Keller viel größer war, als es von oben aussah. Hinter einem Stapel morsch gewordener Kisten entdeckte ich eine schwere Stahltür, die halb im Mauerwerk verborgen war. Sie hatte kein normales Schloss, sondern einen Drehverschluss, wie man ihn bei U-Booten findet. Mit ein bisschen Schmierfett und ordentlich Kraft in den Armen bekam ich das Ding auf dahinter lag, ein kleiner Raum, staubtrocken und perfekt isoliert. In der Mitte stand eine Holzkiste mit dem Brandstempel der Lufthansa aus dem Jahr 1940. »Was macht die Lufthansa in einem Keller in Ückendorf?«, murmelte ich. Ich hebelte den Deckel auf. Zum Vorschein kamen Dutzende von klassischen Einweggläsern, für die Gelsenkirchen weltberühmt war. Aber statt eingekochten Birnen oder sauren Gurken sah ich Papierrollen und seltsame metallische Zylinder, die in einem hellblauen Öl schwammen. Die Gläser waren mit Wachs versiegelt und auf jedem einzelnen prangte der persönliche Stempel von Erhard Milch. Ich nahm eines der Gläser vorsichtig heraus und wischte den Staub ab. Durch das dicke Glas der Ückendorfer Hütte konnte ich technische Zeichnungen erkennen. Es waren Pläne für ein Strahltriebwerk, aber die Berechnungen darauf passten nicht zu dem, was ich über die Technik der damaligen Zeit wusste. Da waren Formeln für die Ionisierung der Luft und magnetische Feldstärken, die eher nach Science-Fiction klangen als nach einem Flugzeugmotor von 1940. Plötzlich hörte ich oben Stimmen. Es waren nicht die Bauarbeiter. Es war das ruhige, kontrollierte Sprechen von Männern, die es gewohnt waren, Befehle zu geben. Ich löschte sofort meine Taschenlampe und drückte mich in den Schatten der Stahltür. »Der Sensor hat angeschlagen«, hörte ich einen Mann mit kühlem, akzentfreiem Deutsch sagen. »Jemand hat das Siegel im Sektor 4 gebrochen. Wenn Milch seine Aufzeichnungen hier versteckt hat, dürfen sie Gelsenkirchen niemals verlassen.« Ich spürte, wie mir der kalte Schweiß den Rücken runterlief. In meiner Hand hielt ich ein Einwegglas, das anscheinend mehr wert war als meine gesamte Werkstatt in Hassel. Ich hatte ein Erbe ausgegraben, das eigentlich für immer unter dem Ruß von Ückendorf hätte vergraben bleiben sollen. Ich packte so viele Gläser wie möglich in meinen Rucksack, während ich das Herzklopfen bis zum Hals spürte. Wenn diese Leute herausfanden, dass ein einfacher Mechaniker ihre wertvollsten Dokumente in den Händen hielt, dann würde mein nächster Ölwechsel wahrscheinlich in einer Zementmischmaschine stattfinden. Ich musste einen Weg nach draußen finden, bevor die Männer den Keller erreichten. Die Geschichte der Lufthansa, der Schatten von Erhard Milch und die gläserne Perfektion aus Ückendorf hatten sich zu einer Falle zusammengezogen, in der ich jetzt festsaß.
Ich hörte,
wie das schwere Schloss der Kellertür oberhalb der Treppe zuschnappte. Die Männer da oben ließen sich Zeit, sie fühlten sich sicher, aber sie kannten Hajo Danke nicht. Ich hatte die Einweggläser tief in meinen Rucksack geschoben und sie mit alten Putzlappen gepolstert, damit nichts klappert. Gelsenkirchener Glas hält viel aus, aber gegen eine Ladung Blei oder einen Sturz aus 3 Metern Höhe ist auch die beste Ückendorfer Handarbeit machtlos.
Sektor 4 sichern!
Rief eine Stimme von oben. Das Licht ihrer starken Taschenlampen tanzte wie Suchscheinwerfer durch die Ritzen der Decke. Ich sah mich hektisch um. Die Stahltür, durch die ich gekommen war, führte nur in eine Sackgasse. Aber hinter dem alten Packtisch für die Gläser entdeckte ich einen schmalen Schacht. Es war ein alter Lastenaufzug für die Flaschenkörbe, der wahrscheinlich seit 1960 nicht mehr bewegt worden war. Die Stahlseile waren verrostet, aber der Schacht führte nach oben und, was noch wichtiger war, nach draußen auf die Rückseite des Geländes. Ich zwängte mich hinein. Es war eng, staubig und roch nach totem Mauerwerk. Zentimeter für Zentimeter stemmte ich mich an den Führungsschienen hoch. Über mir hörte ich, wie die Männer den Raum betraten, in dem ich gerade noch gestanden hatte.
Die Kiste ist offen, brüllte einer. Er ist noch hier, sucht alles ab.
Ich hielt den Atem an. Mein Herz schlug so laut, dass ich Angst hatte, sie könnten es durch die Wand hören. Dann, mit einem letzten, verzweifelten Kraftakt, erreichte ich die Klappe im Erdgeschoss. Sie klemmte, aber ein gezielter Stoß mit der Schulter sprengte den verrosteten Riegel. Ich rollte mich raus in das hohe Unkraut hinter der alten Versandhalle. Draußen peitschte mir der kühle Regen von Ückendorf ins Gesicht. Ich rannte los, weg von den Scheinwerfern, die nun durch die Kellerfenster nach draußen schossen. Ich sprang über einen umgestürzten Zaun und landete direkt in einer der dunklen Seitenstraßen. Die Nummer 7 stand 2 Blocks weiter. Und ich musste sie erreichen, bevor sie die Zufahrten sperrten. Während ich rannte, dachte ich an das Siegel auf dem Glas. Erhard Milch, der Name stand für die Anfänge der Lufthansa, für die Zeit, als Fliegen noch ein Abenteuer war und Gelsenkirchen, Rothausen ein Tor zur Welt. Aber warum waren diese Männer heute hinter Plänen her, die fast 100 Jahre alt waren? Plötzlich bog ein schwarzer Wagen mit quietschenden Reifen um die Ecke. Die Scheinwerfer erfassten mich. Ich duckte mich in den Schatten eines alten Backsteinhauses. Das war kein Zufall mehr. Das war eine Jagd. Und ich hatte den Fuchs im Rucksack, der die ganze Meute verrückt machte. Ich erreichte meinen BMW, riss die Tür auf und warf den Rucksack auf den Beifahrersitz. Der Motor sprang sofort an. Ein ehrliches Grollen, das mir in diesem Moment wie das schönste Lied der Welt vorkam. Ich legte den ersten Gang ein und schoss davon, gerade als der schwarze Wagen hinter mir wieder auftauchte. Alles klar, Eumel, murmelte ich und trat das Gaspedal durch. Wenn ihr wissen wollt, was Gelsenkirchener Motoren drauf haben, dann kriegt ihr jetzt die volle Packung. Die Flucht durch Ückendorf hatte gerade erst begonnen. Und ich wusste, solange ich diese Gläser hatte, gab es für mich keinen sicheren Hafen mehr im Revier. Ich riss die schwere Stahltür meiner Werkstatt in Gelsenkirchen-Hassel hinter mir zu und verriegelte sie mit dem massiven Eisenriegel. Draußen auf der Straße herrschte eine unheimliche Stille, die nur ab und zu vom fernen Martinshorn unterbrochen wurde. Ich wusste, dass sie mich suchten. Die Männer in den dunklen Mänteln kannten mein Gesicht und sie kannten die Nummer 7. Aber hier, zwischen meinen Werkzeugen, dem Geruch von Altöl und dem vertrauten Klappern der Werkbank, fühlte ich mich sicher, zumindest für den Moment. Ich stellte den Rucksack auf den Tisch und holte die Einweggläser vorsichtig heraus. Sie sahen im fahlen Licht der Leuchtstoffröhre harmlos aus, wie eingekochte Birnen von meiner Tante aus Erlee. Aber das Siegel von Erhard Milch auf dem Wachs war echt. Es war der Stempel der Lufthansa aus dem Jahr 1926, dem Gründungsjahr. Das war keine Kriegsbeute. Das war Pioniergeist. Ich griff nach einem Skalpell und begann, das Wachs vom ersten Glas zu kratzen. Meine Hände zitterten leicht. Ich bin ein Mechaniker, kein Archäologe, aber ich wusste, dass ich hier gerade die Geschichte von Gelsenkirchen aufschraubte. Das Glas aus Ückendorf gab mit einem leisen Zischen nach, als der Unterdruck entwich. Ein Geruch nach Ozon, altem Papier und nach Veilchenparfüm strömte mir entgegen. Das war der Duft der 20er Jahre, konserviert für die Ewigkeit. Ich zog die Papierrolle heraus und entfaltete sie auf der Werkbank. Die technischen Zeichnungen waren mit feinster Tusche gezeichnet. Es war kein Strahltriebwerk, wie ich erst gedacht hatte. Es war eine Apparatur, die Schwingungen in Energie umwandeln sollte, Formeln für Resonanzfrequenzen des Kupferdrahts und Berechnungen. Zur Ionisierung der Luft füllten die Ränder. In der Mitte war ein Bauteil skizziert, das wie eine Spule aus feinstem Glas und Kupfer aussah. Ein Schwingungsmotor, murmelte ich, ohne Benzin, ohne Lärm. Das war die Idee, die sie damals versteckt haben. Ich griff tiefer in das Glas und zog das physische Bauteil heraus. Es war schwerer, als es aussah. Eine Spule, gewickelt aus einem Kupferdraht, der so dünn war wie ein menschliches Haar, gehalten von einem Kern aus geschliffenem Ückendorfer Glas. Es sah aus wie ein mechanisches Juwel. Ich legte es auf meine Werkbank und schloss testhalber eine kleine Batterie an die Kontakte, an nichts passierte. Ich seufzte und wollte das Ding gerade wieder weglegen, als ich es hörte. Es war kein Ton, es war ein Flüstern, ein feines, metallisches Summen, das direkt aus dem Kupferdraht zu kommen schien. Die Spule fing an, ganz leicht zu vibrieren und kleine Funken tanzten zwischen den Windungen. Der Zeiger meines alten Oszilloskops an der Wand schlug wild aus, obwohl es gar nicht angeschlossen war. Die Luft in der Werkstatt wurde plötzlich kalt und der Geruch nach Ozon wurde stärker. Ich starrte das Bauteil an. Es war nicht tot, es war ein Echo, ein mechanisches Flüstern aus dem Jahr 1926, das gerade in meiner Werkstatt in Hassel erwacht war. Und ich wusste, dass dieses Summen lauter war als jeder Motor, den ich jemals repariert hatte. Es war der Klang einer Revolution, die Gelsenkirchen heute verändern könnte, wenn ich es schaffte, sie am Leben zu halten. Das Summen in meiner Werkstatt in Gelsenkirchen-Hassel wurde so laut, dass die Gläser in meinem Regal anfingen zu wandern. Es war kein normales Geräusch. Es war ein Druck auf den Trommelfellen, als würde man in einer alten Junkers-Maschine direkt neben dem Propeller sitzen. Das Bauteil aus dem Ückendorfer Glas glühte jetzt in einem fahlen, violetten Licht. Jedes Mal, wenn ich mit dem Schraubendreher in die Nähe der Kupferspule kam, sprangen kleine blaue Blitze über. Ganz ruhig, altes Mädchen, flüsterte ich und wischte mir den Schweiß von der Stirn. Wir kriegen dich schon eingestellt. Ich sah auf das Oszilloskop an der Wand. Die Wellenlinie war kein Chaos mehr. Sie bildete ein regelmäßiges Muster, ein Signal, das sich ständig wiederholte. Ich bin kein Funker, aber ich habe genug Zeit auf den Schrottplätzen des Reviers verbracht, um zu wissen, wenn mir jemand eine Nachricht schickt. Es waren Koordinaten eingebettet in die Schwingungsenergie des Kupferdrahts aus dem Jahr 1926. Sie zeigten genau nach Gelsenkirchen-Rothausen, dorthin, wo früher der Stolz der Luftfahrt zu Hause war. Plötzlich wurde es draußen hell. Ein gleißender Lichtkegel schnitt durch das Fenster meiner Werkstatt und wanderte über die staubigen Regale. Das Quietschen von Bremsen hallte durch die Nacht von Hassel. Ich löschte sofort die Deckenbeleuchtung, aber das violette Leuchten der Spule war in der Dunkelheit wie ein verdammter Leuchtturm.
Heio, danke!
Dröhnte eine Stimme durch ein Megafon. Wir wissen, dass Sie das Ückendorfer Protokoll haben. Öffnen Sie die Tür und übergeben Sie das Bauteil. Es gehört nicht in die Hände eines Mechanikers. Es ist Eigentum der Geschichte. Ich spähte vorsichtig durch einen Spalt im Rolltor. Drei schwarze Limousinen hatten meine Einfahrt blockiert. Männer in dunklen Anzügen stiegen aus. Ihre Gesichter waren im harten Licht der Scheinwerfer nicht zu erkennen. Sie wirkten nicht wie Polizisten, eher wie private Sicherheitsleute eines Konzerns, der keine Zeugen hinterlässt.
Eigentum der Geschichte am Arsch, Eumel!
Knurrte ich leise. Wenn die Lufthansa das Ding damals in Gelsenkirchener Einweggläsern versiegelt hatte, dann sicher nicht, damit es heute in irgendeinem Tresor verstaubt. Ich wusste, dass ich hier nicht ewig ausharren konnte. Ich griff nach meinem schweren Lötkolben und einer Rolle Lötzen. Wenn das Bauteil auf Schwingungen reagierte, dann konnte ich es vielleicht als Störsender benutzen. Ich überbrückte zwei Kontakte an der Spule und das Summen schwoll zu einem ohrenbetäubenden Kreischen an. In der gesamten Werkstatt flackerten die Lichter und draußen in den Limousinen gingen plötzlich die Alarmanlagen los. Die Elektronik der modernen Wagen drehte völlig hohl. Das war meine Chance. Ich packte das glühende Bauteil und die Pläne in meinen Rucksack, schnappte mir die Nummer 7 und trat das Gaspedal durch, noch bevor das Rolltor ganz oben war. Mit einem metallischen Krachen durchbrach ich die Absperrung. Die Männer sprangen zur Seite, während Funken von meinem Kotflügel stoben. Ich schoss aus Hassel raus, Richtung Süden. Mein Ziel war Rothausen. Wenn die Frequenz der Spule dorthin zeigte, dann gab es dort vielleicht einen Empfänger, der seit fast 100 Jahren auf dieses Signal wartete. Im Rückspiegel sah ich die Lichter der Verfolger, die mühsam versuchten, ihre gestörte Elektronik wieder in den Griff zu bekommen. Die Jagd durch das nächtliche Gelsenkirchen hatte gerade erst richtig Fahrt aufgenommen. Ich hatte den Geist der Lufthansa im Rucksack und er wollte nach Hause. Zum alten Flugplatz. Ich jagte die Nummer 7 über die dunklen Straßen Richtung Rothausen. Der Rucksack auf dem Beifahrersitz vibrierte mittlerweile so stark, dass das Armaturenbrett meines BMWs leise mitsang. Das Kupferbauteil im Ückendorfer Glas schien zu wissen, dass wir uns dem Ziel näherten. Hinter mir sah ich noch immer die fernen Lichter der schwarzen Limousinen, aber hier im Gewirr der alten Zechenstraßen und Industriebrachen hatte ich einen Heimvorteil. Ich kannte jede Kurve, jedes Schlagloch im Asphalt von Gelsenkirchen. Ich erreichte das Gelände, auf dem früher einmal Flugzeuge in den Himmel stiegen. Heute ist dort vieles überbaut oder von der Natur zurückgeholt worden, aber der Boden vergisst nichts. Als ich den Wagen am Rand einer alten Brache abstellte, wurde das Summen der Spule zu einem reinen, klaren Ton. Es war kein Störsignal mehr. Es war ein Wegweiser. »Na los, Eumel, zeig mir, wo du hin willst«, flüsterte ich und schulterte den Rucksack. Ich stapfte durch das hohe Gras, der Nieselregen machte die Luft schwer und der Geruch von feuchter Erde vermischte sich mit dem metallischen Duft, den das Bauteil verströmte. Ich erreichte eine Stelle, an der ein alter Betonwall aus dem Boden ragte. Laut den offiziellen Plänen der Stadt stand hier nichts mehr. Doch als ich das Kupferbauteil direkt vor die graue Wand hielt, geschah etwas Unglaubliches. Die Wand fing an zu zittern, ein tiefer, mechanischer Groll drang aus der Erde und der Beton schob sich mit einem mahlenden Geräusch zur Seite. Es war kein Mauerwerk, es war eine perfekt getarnte Stahltür, die mit der gleichen Präzision gefertigt worden war wie das Glas aus Ückendorf. Dahinter öffnete sich ein Abgang in die Tiefe, eine Rampe, die in einen Hangar führte, der tief unter dem Flugplatz Rothausen verborgen lag. Ich stieg hinab. Meine Taschenlampe schnitt durch die Dunkelheit, die hier seit fast 100 Jahren geherrscht haben musste. Der Raum war riesig und staubtrocken. An den Wänden hingen alte Plakate der frühen Lufthansa, Werbebilder von glücklichen Reisenden in silbernen Maschinen. Und in der Mitte des Hangars stand es. Es war ein Flugzeug, wie ich es noch nie gesehen hatte. Kein Propeller, keine sichtbaren Triebwerke. Die Flügel waren schmal und elegant geschwungen, fast wie die eines Seglers. Aber der Rumpf bestand aus poliertem Aluminium und Glaselementen. Auf dem Leitwerk prangte der Kranich, aber in einer Form, die viel dynamischer wirkte als das bekannte Logo. Das ist sie, flüsterte ich, die Schwinge von Rothausen. Ich trat näher und sah, dass im Zentrum des Rumpfes ein Platz für genau 12 Einweggläser vorgesehen war. Es war ein mechanisches Puzzle aus dem Jahr 1926. Die Pioniere hatten nicht nur Pläne versteckt, sie hatten den Prototyp für eine Welt ohne Brennstoff gebaut und ihn hier, im Herzen des Reviers, für die Zukunft versiegelt. Plötzlich hörte ich über mir das Zuschlagen von Autotüren. Die Verfolger hatten das Gelände erreicht. Das Licht ihrer Strahler fiel bereits in den geheimen Abgang. Wir haben keine Zeit mehr für Staunen, Hayo, sagte ich zu mir selbst. Ich holte die restlichen Gläser aus meinem Rucksack. Wenn ich dieses Ding zum Laufen bringen wollte, musste ich die Ückendorfer Protokolle jetzt vervollständigen. Mein Verstand als Mechaniker arbeitete auf Hochtouren. Ich wusste nicht, wie man ein Flugzeug fliegt, aber ich wusste, wie man einen Kontakt schließt. Draußen riefen sie meinen Namen, aber hier unten, im Bauch von Rothausen, bereitete ich den Start einer Maschine vor, die die Schwerkraft mit dem Flüstern von Kupferdraht besiegen sollte. An der Stahltür knallte es. Die Männer in den dunklen Mänteln hatten keine Geduld mehr. Sie setzten Schweißbrenner oder Sprengstoff ein, um in den Hangar vorzudringen. Ich konnte den Geruch von versenktem Metall bis nach unten riechen, aber ich starrte nur auf das gläserne Herz der Maschine. Die Halterung im Rumpf des Flugzeugs war so präzise gefertigt, dass jedes Einwegglas mit einem saugenden Geräusch einrastete. »Komm schon, Hayo, konzentrier dich«, flüsterte ich mir selbst zu, meine Finger waren schmierig vom Öl, aber ich setzte das vorletzte Glas ein. Das Kupferbauteil im Inneren fing sofort an zu glühen. Ein violettes Licht flutete das Cockpit und spiegelte sich in dem polierten Aluminium der Flügel wider. Es war kein Verbrennungsmotor, der hier erwachte. Es war eine Symphonie aus Schwingungen. Die Luft im Hangar fing an zu flimmern, als würde sie vor Hitze kochen, obwohl es im Keller eiskalt war. Dann nahm ich das letzte Glas, das Protokoll Nummer 12. Es war das schwerste von allen. Im Inneren schwamm ein kleiner, schwarzer Kristall in dem hellblauen Öl, umwickelt von Silberdraht, der so fein war, dass man ihn kaum sehen konnte. Als ich es in die Mitte der Halterung schob, gab es keinen Knall. Es gab eine Stille, die so absolut war, dass mir die Ohren wehtaten. Und dann passierte es. Ein tiefer, harmonischer Ton vibrierte durch den ganzen Hangar. Er kam nicht aus den Lautsprechern, er kam aus meinen Knochen. Die Schwinge von Rothausen fing an zu schweben. Nicht viel, nur ein paar Zentimeter über dem Boden, aber das tonnenschwere Flugzeug verlor jede Last. Die Kupferdrähte in den Gläsern fingen an zu singen. Ein Chor aus Metall und Energie, der die Frequenz des Universums anzapfen wollte. Wahnsinn, hauchte ich. Die Pioniere von 1926 hatten es tatsächlich geschafft. Ein Flugzeug, das auf der Resonanz der Erde reitet. In diesem Moment barst die obere Tür, ein Feuerball aus Funken und Staub schoss die Rampe hinunter, gefolgt von den Männern in den dunklen Anzügen. Sie hielten Waffen in den Händen, aber sie blieben wie angewurzelt stehen, als sie die leuchtende Maschine sahen.
Hajo, danke! Treten Sie von dem Flugzeug weg!
Brüllte ihr Anführer, sein Gesicht war jetzt im violetten Schein der Gläser zu erkennen. Hart, kalt und voller Gier nach dieser Macht. Das ist keine Technologie für einen Bastler aus Hassel. Das ist die absolute Kontrolle über den Raum. Ich sah auf das Cockpit. Da waren keine komplizierten Hebel, nur eine gläserne Platte, die unter meinen Fingern pulsierte. Ich wusste nicht, wie man dieses Ding steuert, aber ich wusste, dass Gelsenkirchen dieses Geheimnis behalten musste. Wenn diese Leute das in die Finger bekämen, wäre der Pioniergeist der Lufthansa nur noch eine Waffe in ihren Händen. Wissen Sie was, Eumel? Rief ich über das Summen der Motoren hinweg. Ich bin vielleicht nur ein Bastler aus Hassel, aber ich weiß, wann eine Maschine bereit ist, die Werkstatt zu verlassen. Ich sprang in das Cockpit. Die Oberfläche der gläsernen Platte fühlte sich warm an, fast wie ein Händedruck eines alten Freundes. Ich drückte meine Handflächen flach darauf und die Schwinge von Rothausen antwortete mit einem gewaltigen Impuls. Ein Blitz aus violettem Licht schoss durch den Hangar und die Schwerkraft verabschiedete sich endgültig. Die ersten Schüsse peitschten durch den Hangar und prallten mit einem seltsamen, elektrischen Knistern an der gläsernen Hülle der Schwinge ab. Die Männer in den dunklen Anzügen schrien Befehle, aber ihre Stimmen klangen wie aus weiter Ferne. In diesem Cockpit aus poliertem Aluminium und Ückendorfer Glas herrschte eine ganz eigene Ruhe. Ich legte meine Hände flacher auf die pulsierende Steuerplatte. Es fühlte sich nicht nach Technik an. Es fühlte sich an, als würde ich den Puls von Gelsenkirchen direkt unter meinen Fingern spüren. Alles klar, Eumel. Jetzt zeig uns mal, warum sie dich vor 100 Jahren versteckt haben, knurrte ich. Ich drückte meine Handflächen nach vorne. Das violette Leuchten der 12 Gläser schwoll zu einem gleißenden Licht an, das den gesamten Hangar in ein unwirkliches Farbenmeer tauchte. Die Maschine reagierte nicht mit einem Ruck, sondern mit einer absoluten Aufhebung der Schwere. Ich sah nach oben, zur massiven Betondecke des Hangars, die tief unter dem Rollfeld von Rothausen lag. Es gab kein Tor, das groß genug für die Schwinge gewesen wäre. Hajo, was machst du da? Schrie der Anführer der Verfolger, während er sein Magazin leerte. Du bringst uns alle um. Aber ich wusste es besser. Die Pläne in den Gläsern hatten es beschrieben. Resonanz. Wenn man die Frequenz des Flugzeugs exakt auf die Frequenz des Gesteins abstimmte, wurde Materie zu einem Schatten. Ich schloss die Augen und konzentrierte mich auf das Summen. Ich spürte das Eisen im Boden, den Beton der Fundamente und das Wasser der Emscher in der Ferne. Ich riss die Hände nach oben. Die Schwinge von Rothausen schoss nicht los. Sie glitt mit einer Geschwindigkeit, die jedem normalen Piloten das Genick gebrochen hätte, stiegen wir auf. Ich sah, wie wir auf die Betondecke zu rasten, aber es gab keinen Aufprall. Es gab nur ein kurzes, kühles Prickeln auf meiner Haut, als wir die Atome des Bodens einfach durchquerten. Für einen Moment war alles schwarz, dann schoss das helle Mondlicht durch das Cockpit. Wir waren draußen. Wir schwebten über dem alten Flugplatzgelände, lautlos und majestätisch. Unter mir sah ich die schwarzen Limousinen, die wie Spielzeugautos auf der Brache standen. Die Männer starrten fassungslos nach oben, während wir in den Nachthimmel von Gelsenkirchen stiegen.
Glück auf, ihr Landratten!
Rief ich, auch wenn mich keiner hören konnte. Die Stadt unter mir sah aus wie ein Teppich aus Lichtern. Ich sah die hellen Punkte von Böhr, die dunklen Schatten der Zechen und das ferne Glitzern des Kanals. Die Schwinge von Rothausen fühlte sich an, als wäre sie endlich wieder in ihrem Element. Das Erbe von Erhard Milch und den Lufthansa-Pionieren war nicht für Kriege oder Tresore gebaut worden. Es war gebaut worden, um die Grenzen der Welt zu sprengen. Aber ich wusste, dass die Jagd noch nicht vorbei war. Im Osten sah ich helle Lichter am Horizont, die sich schnell näherten, Hubschrauber, moderne Abfangjäger. Die Welt war nicht bereit für eine Technologie, die keine Spur hinterließ. Ich musste einen Ort finden, an dem ich die Schwinge landen konnte, ohne dass sie sofort beschlagnahmt wurde. Ich musste zurück zum Ursprung des Glases, zurück nach Ückendorf. Ich zog die Schwinge in einer engen Kurve über die hell erleuchtete Raffinerie in Scholven. Unter mir spien die Schornsteine ihre Fackeln in die Nacht, ein Meer aus Stahl und Feuer, das ich schon tausendmal vom Boden aus gesehen hatte. Aber von hier oben, in diesem Cockpit aus Silber und Glas, wirkte das Revier wie ein fremder Planet. Das Summen der Kupferdrähte in meinen Ohren wurde wilder, fast aggressiv. Die Maschine wollte zeigen, was in ihr steckt. Kontakt auf 10 Uhr, schrie eine Stimme aus dem Funkgerät der Nummer 7, das ich glücklicherweise mit in das Cockpit geworfen hatte. Es war das Signal der Verfolger, die nun mit schwerem Gerät anrückten. Zwei schwarze Hubschrauber tauchten aus den Wolken, auf ihre Suchscheinwerfer schnitten durch die Nacht wie gleißende Messer. Sie versuchten, mich einzukesseln, während am Horizont bereits die Positionslichter von schnellen Drohnen aufblitzten. Die Welt da draußen wollte dieses Geheimnis nicht fliegen sehen. Sie wollten es am Boden, in Einzelteilen, unter Verschluss.
Nicht heute, Eumel!
Rief ich und presste meine Hände fest auf die gläserne Steuerplatte. Ich spürte, wie die Schwinge auf meine Gedanken reagierte. Es gab kein Steuerhorn, kein Pedal. Ich dachte an ein Ausweichmanöver und die Maschine vollzog es in einem Bruchteil einer Sekunde. Wir schossen in einem rechten Winkel nach oben, ohne dass ich die Fliehkraft spürte. Das Trägheitsfeld im Inneren der Ückendorfer Gläser hielt mich stabil, während draußen die Hubschrauberpiloten wahrscheinlich gerade ihre Mageninhalte sortierten. Die Verfolger eröffneten das Feuer, Leuchtspurmunition zischte an der gläsernen Kanzel vorbei, helle Funken im schwarzen Himmel. Doch jedes Mal, wenn ein Projektil der Hülle zu nahe kam, schien das violette Energiefeld der Schwinge es einfach zur Seite zu lenken. Die Frequenz der Kupferdrähte aus dem Jahr 1926 bildete einen Schutzwall, den moderne Technik nicht durchbrechen konnte.
Heyo, du musst tiefer,
sagte ich mir selbst. Versteck dich zwischen den Landmarken. Ich stürzte mich im Sturzflug hinunter Richtung Gelsenkirchen-Mitte. Wir rasten nur knapp über die Dächer der Hochhäuser hinweg. Ein silberner Schatten, der kaum ein Geräusch machte. Die Menschen unten in der Stadt sahen vielleicht nur ein kurzes, violettes Flackern am Himmel und dachten an ein Wetterleuchten. Ich nutzte die massiven Kühltürme und die alten Fördergerüste als Deckung. Die Drohnen hängten sich an mein Leitwerk. Sie waren klein, schnell und tödlich. Ich sah, wie sie ihre Fangnetze vorbereiteten. Aber ich hatte noch einen Trumpf im Ärmel. Das Ückendorfer Protokoll Nummer 12. Ich konzentrierte meine gesamte Energie auf das mittlere Glas. Das blaue Öl darin fing an zu kochen und der schwarze Kristall entlud einen gewaltigen Impuls. Ein unsichtbarer Schlagring aus reiner Schwingung breitete sich hinter der Schwinge aus. Ich sah im Rückspiegel, wie die Elektronik der Drohnen sofort quittierte. Sie trudelten wie betrunkene Wespen zu Boden. Die Hubschrauber mussten abdrehen, weil ihre Navigationssysteme völlig verrückt spielten. Der Weg nach Ückendorf war frei. Ich sah die alten Backsteinhallen der Glashütte vor mir liegen. Dort, wo Heyeglas einst Geschichte schrieb, musste ich die Schwinge landen. Nur dort gab es die Resonanz, die ich brauchte, um das System sicher herunterzufahren. Ich sank tiefer, die Flügel streiften fast die Baumwipfel des von Wedelsteidparks. Die Jagd war gewonnen, aber das Finale stand noch bevor. Ich musste das Erbe der Schwingen versiegeln, bevor die Bodencrew der Verfolger Ückendorf erreichte. Die Lichter von Ückendorf kamen rasend schnell näher. Ich sah die alten Schornsteine der Glashütte, die wie drohende Finger in den Nachthimmel ragten. Die Schwinge von Rothausen vibrierte nun so stark, dass ich Mühe hatte, meine Hände auf der Steuerplatte zu halten. Die Energie der 12 Einweggläser war am Limit. Sie wollten zurück in die Erde, zurück an den Ort, an dem sie vor fast 100 Jahren versiegelt worden waren. »Halt durch, altes Mädchen«, presste ich hervor. Nur noch ein paar Meter. Hinter mir sah ich das Blaulicht von dutzenden Einsatzwagen, die das Gelände der Heyewerke bereits abgeriegelt hatten. Die Männer in den dunklen Anzügen hatten nicht vor, mich noch einmal entkommen zu lassen. Sie hatten die gesamte Umgebung in eine Festung verwandelt. Suchscheinwerfer tasteten den Himmel ab, aber die Schwinge war für ihr Radar immer noch ein Geist. Ich war ein violettes Flackern zwischen den Schatten der Fabrikhallen. Ich kippte die Maschine in eine steile Kurve und steuerte direkt auf die Ruine der alten Versandhalle zu. Dort, wo ich vor wenigen Stunden die Kiste im Keller gefunden hatte, lag der Eingang zum Hangar. Ich wusste, dass ich nicht einfach landen konnte. Ich musste die Phasenverschiebung der Schwingung nutzen, um durch das Dach direkt in die Tiefe zu gleiten. 3, 2, 1, jetzt, rief ich. Ich riss die Hände nach unten. Das violette Licht der Gläser explodierte förmlich in der Kanzel. Für einen Moment fühlte es sich an, als würde mein ganzer Körper aus Glas bestehen. Wir durchbrachen das Dach der Halle, ohne einen Ziegel zu bewegen. Der Boden raste auf mich zu, dann das Kellerfundament. Und plötzlich war da wieder die vertraute Stille des geheimen Hangars unter Ückendorf. Die Schwinge setzte sanft auf den massiven Stahlstützen, auf das Summen der Kupferdrähte, ebbte langsam ab und wurde zu einem friedlichen Ticken. Ich saß keuchend im Cockpit und starrte auf die Ückendorfer Gläser. Das blaue Öl war wieder klar, das Licht war erloschen, die Mission war erfüllt, der Prototyp war sicher zu Hause. Doch die Stille hielt nicht lange an. Von oben drangen dumpfe Schläge zu mir, durch sie brachen die Tore auf. Ich hörte das Klirren von zerbrechendem Glas, normales Glas diesmal. Ich stieg aus dem Cockpit, meine Beine fühlten sich an wie Wackelpudding. Ich griff nach dem Rucksack mit den Plänen. Ich durfte ihnen nicht die gesamte Technologie überlassen.
Ayo, danke! Hände hoch! Brüllte eine Stimme von der Rampe!
Da standen sie wieder, der Anführer mit dem kalten Gesicht und seine Meute. Diesmal hatten sie Blendgranaten und Sturmgewehre im Anschlag. Sie umstellten die Schwinge, als wäre sie ein gefangenes Raubtier. Der Anführer trat vor, ein triumphierendes Lächeln auf den Lippen. »Sie haben uns eine beeindruckende Show geliefert, Herr Danke«, sagte er und strich mit dem Handschuh über das polierte Aluminium des Flugzeugs. Aber das Spiel ist aus Gelsenkirchen, ist zu klein für dieses Geheimnis. Wir nehmen das Flugzeug jetzt mit. Und Sie, nun ja, Sie werden uns erklären, wie man es bedient. Ich sah ihn an und musste grinsen, trotz der Knarren, die auf mich gerichtet waren. Wissen Sie, was das Problem mit Leuten wie Ihnen ist, Eumel? Sie verstehen zwar viel von Macht, aber nichts von Mechanik. Vor allem nichts von Ückendorfer Mechanik. Ich hielt den Hauptschlüssel der Nummer 7 hoch, an den ich vorhin einen der kleinen Kupferdrähte aus dem Keller gelötet hatte. Es war ein improvisierter Fernzünder für die Resonanzentladung. Wenn ich diesen Knopf drücke, entladen sich die Gläser in einer Frequenz, die jedes elektronische Gerät in diesem Hangar rüstet, inklusive ihre schicken Kommunikationsmittel und der Steuerung dieser Maschine. Sie kriegen das Flugzeug vielleicht, aber es wird nur noch ein schöner Haufen Altmetall sein. Der Anführer erstarrte. Die Spannung im Raum war so hoch, dass man sie schmecken konnte. In diesem Keller unter Üppendorf entschied sich gerade, ob das Erbe der Lufthansa eine neue Ära einläutet oder für immer im Staub der Geschichte verschwand. Ich stand da im kalten Licht der Taschenlampen, den Daumen auf dem kleinen Kupferdraht an meinem Autoschlüssel. Der Anführer der Männer in den dunklen Mänteln rührte sich nicht. Er wusste, dass ich nicht bluffte. Im Pott sagt man, was man meint. Und wenn Hayo Danke sagt, dass er die Elektronik röstet, dann fliegen die Sicherungen bis nach Essen. Das Erbe der Schwingen, diese unglaubliche Erfindung aus dem Jahr 1926, war zwischen uns wie ein schlafender Riese. »Glauben Sie wirklich, dass Sie die Welt aufhalten können, Hayo?« fragte er leise. »Diese Technologie wird sowieso kommen. Wir sind die Einzigen, die sie kontrollieren können.« »Genau, das ist das Problem, Eumel«, antwortete ich und spürte die Kühle des Ückendorfer Glases in meinem Rücken. Ihr wollt kontrollieren, aber die Pioniere der Lufthansa wollten fliegen. Die wollten Grenzen sprengen, nicht neue Mauern bauen. Ich drückte den Knopf. Es gab keinen Knall. Es gab nur eine Welle aus purem, lautlosem Licht, die aus den 12 Einweggläsern schoss. Das violette Leuchten wurde so hell, dass alle im Hangar die Augen schließen mussten. Ein gewaltiger Magnetimpuls raste durch den Raum. Ich hörte, wie die Funkgeräte der Männer mit einem hässlichen Kreischen den Geist aufgaben, die Taschenlampen erloschen und das Display der modernen Waffen wurde schwarz. Sogar die Uhren an ihren Handgelenken blieben stehen. In der plötzlichen Dunkelheit hörte ich das letzte tiefe Seufzen der Schwinger. Die Kupferdrähte entluden ihre Energie in den Boden von Gelsenkirchen. Das Flugzeug sank langsam auf seine Stützen zurück. Das System war nun versiegelt, ohne die korrekte Frequenz, die nur in den verlorenen Ückendorfer Protokollen stand, war die Maschine nun nichts weiter als ein wunderschönes Stück Altmetall. »Was haben Sie getan?« schrie der Anführer, aber seine Stimme wirkte klein und machtlos in der Stille des Hangars. »Ich habe dafür gesorgt, dass die Geschichte Zeit zum Atmen hat«, sagte ich ruhig. »Gehen Sie nach Hause. Hier gibt es heute nichts mehr zu holen.« Die Männer zogen ab ohne ihre Technik, ohne ihren digitalen Vorsprung, wirkten sie wie Fremdkörper in diesem alten Keller. Ich blieb noch eine Weile allein bei der Maschine. Ich legte die Hand auf den kühlen Flügel und flüsterte ein leises Glück auf. Wir hatten den Geist der 20er Jahre geweckt und ich hatte ihn wieder schlafen gelegt. Die Welt war noch nicht bereit für das Schweigen der Motoren. Am nächsten Morgen saß ich wieder in meiner Werkstatt in Hassel. Die Sonne schien durch die dreckigen Fenster und draußen in Gelsenkirchen lief alles seinen gewohnten Gang. Die Leute fuhren zur Arbeit, der Kanal floss träge dahin und niemand ahnte, dass gestern Nacht ein Stück Zukunft über ihren Köpfen geschwebt war. Ich holte das letzte Ückendorfer Glas aus meinem Rucksack, es war leer, das blaue Öl war verdampft, aber der kleine schwarze Kristall glänzte immer noch. Ich stellte es ins Regal, direkt neben meine alten Pokale vom Fußball. Es sah aus wie ein ganz normales Einwegglas. Und das war gut so. Gelsenkirchen ist eine Stadt der harten Arbeit, aber sie ist auch eine Stadt der Träume. Manche Träume müssen gut verpackt werden, damit sie die Zeit überdauern. Irgendwann wird wieder ein Mechaniker oder eine Ingenieurin kommen, die den richtigen Takt finden. Bis dahin bewahre ich das Geheimnis der Schwingen. Ich griff nach meinem Mikrofon und drückte auf Aufnahme. Hier ist Hayo, danke. sagte ich. Die Schicht in Ückendorf ist beendet, die Protokolle sind sicher. Haltet die Ohren steif und glaubt an das, was unter dem Rost verborgen liegt. Wir sehen uns auf der nächsten Fahrt, Glück auf. Ich schaltete das Gerät aus und blickte in den blauen Himmel über dem Revier. Irgendwo da oben, ganz weit weg, meinte ich ein leises, silbernes Summen zu hören. Das war das Ende von Das Erbe der Schwingen. Eine Hajo-Danke-Hörgeschichte. Danke fürs Zuhören, Glück auf. Schicht im Schacht für heute. Wenn dir die Story gefallen hat, dann lass ein Abo da oder schau auf mein Profil nach, was ich so treibe. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, von gruselig bis heiter und tödlich mit Hajo Danke. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen.